wir in der Vorlesung Darstellungstheorie. Und wir haben letztes Mal aufgehört, jedenfalls erinnere ich mich so daran, mit Beispiel 1.5. Da ging es darum, was es bedeutet, als K-Algebra isomorph zu sein. Da haben wir dann schon über das Beispiel gesprochen, was wir in der kurzen Übung gestern schon ein bisschen vertieft haben und was wir in der kommenden Übung nächsten Montag auf jeden Fall auch wieder aufgreifen und vertiefen werden. Das heißt, dass wir jetzt zu der Definition kommen, die ich gestern schon angekündigt habe. Das ist die Definition eines G-Moduls, wo G jetzt die ganze Zeit eine endliche Gruppe ist und V ist jetzt ein K-Vektorraum, das stand in irgendeiner Generalvoraussetzung am Anfang. Voraussetzung, passt. Ich schreibe es nochmal an. Ich sage G, eine endliche Gruppe. Ein G-Modul ist oder manche Leute sagen auch ein Modul für die Gruppe G. Und dann kann ich mich kurz fassen, weil wir darüber gestern schon geredet haben. V heißt G-Modul. Genau dann. Und ich schreibe jetzt zwei Versionen hin. Das eine ist die kurze, begriffliche, die man sich gut merken kann, wenn man alles versteht, was da vorkommt bei dieser Formulierung. Das ist für später dann wahrscheinlich ganz sinnvoll, um nicht immer so kleinteilig denken zu müssen. Aber ich schreibe dann auch die Sachen hin, die man nachprüfen muss. Also erstmal kompakt. G operiert auf V und bewirkt dabei Vektorraumautomorphismen. In Wirklichkeit nur Vektorraum-Endomorphismen, aber dazu komme ich dann gleich noch. Und dabei Vektorraum-Endomorphismen von V und sich selbst. Dass das dann sofort Automorphismen sind, liegt daran, was es bedeutet, dass G darauf operiert, denn das ist ja dann mit der Verknüpfung in der Gruppe verträglich. Und alle Gruppenelemente sind bezüglich der inneren Verknüpfung in der Gruppe invertierbar. Und das bedeutet, dass dann auch die bewirkten Abbildungen invertierbar sein müssen. Das heißt, es sind sofort Permutationen und daraus werden dann zusammen mit der Endomorphismus-Eigenschaft Automorphismen. Da steckt also ganz viel drin in dieser kurzen Beschreibung. Und jetzt kommt die detaillierte Beschreibung. Genau. Jedes G aus G bewirkt eine Abbildung. Sigma G nenne ich die jetzt immer. Von V in sich selbst. Und jetzt werde ich sagen, was da alles erfüllt sein soll. Das sind vier Eigenschaften. Jedes G aus G bewirkt eine Abbildung. Sigma G von V nach V. Und es gilt, das sind jetzt vier Eigenschaften und ich brauche ein paar Buchstaben. Es gilt für alle V aus V, Lambda aus K und für alle Gruppenelemente aus G. Dann kommen meine vier Eigenschaften. Und ich nenne die GM1 bis GM4 und denke dabei an G-Modul, also GM. G1, G-Modul. Verzeihen für alle anderen Sachen, die solche Buchstaben bedeuten können und die mir gerade nicht einfallen und die irgendwie blöd sind, ja?
Eine Abbildung heißt das, ist das ein Sigma sein?
Ja, das ist ein Sigma, der griechische Buchstabe Sigma und unten dran als Index steht G. Und vielen Dank, dass Sie nachfragen, denn ich schreibe manchmal nicht so deutlich oder ich habe so eine Art und Weise, die griechischen Buchstaben zu schreiben, an die man sich erst gewöhnen muss. Bitte immer nachfragen, danke. Nicht nur griechische Buchstaben, aber vor allem griechische Buchstaben. Gut, G-Modul-Eigenschaft 1 ist, dass die bewirkte Abbildung sich mit der Addition im Vektorraum verträgt. Das heißt, V plus W abgebildet mit Sigma G die V abgewandelt mit Sigma G plus W abgewandelt mit Sigma G. Das ist ein Teil der Homomorphie-Eigenschaft von Vektorraumhomomorphismen. Und das zweite ist die andere. Lambda mal V in Klammern abgebildet mit Sigma G. Das ist das gleiche Lambda mal das Bild von V unter Sigma G. Das ist die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Diese beiden Eigenschaften fangen also ein, dass die von den Gruppenelementen bewirkten Abbildungen Vektorraumhomomorphismen sind. Jetzt kommen die anderen beiden Eigenschaften und die kodieren die Gruppenwirkung. Wenn ich nämlich V zuerst mit Sigma G abbilde und dann mit Sigma H, dann soll das dasselbe sein, als wenn ich V nacheinander, also wenn ich G und H erst verknüpfe in der Gruppe, also quasi nacheinander anwende, aber die davon bewirkte Abbildung, die würde ich ja bezeichnen mit Sigma Index G mal H. Das soll dasselbe sein. Und die Identität soll nichts tun. Könnte ich auch schreiben als Sigma 1G gleich identische Abbildung auf V. Aber da ich jetzt hier auf der Elementebene bin, schreibe ich einfach hin, dass für jeden Vektor gilt, dass er von Sigma 1G auf sich selbst abgebildet wird. Und wir sehen jetzt, wie GM3 und GL4 zusammen und sagen, dass die Gruppenelemente objektive Abbildungen bewirken. Und das ist gut, das im Hinterkopf zu haben, aber eben auch im Hinterkopf zu haben, dass man das nicht beweisen muss, sondern es reicht, wenn man mit Gruppenwirkung mit diesen Eigenschaften zeigen will, beweisen will, dass eine Wirkung so ist, dann reicht es sich auf diese kleinen Rechnungen da zu konzentrieren, die ich angegeben habe. Oder man argumentiert abstrakt. Hier haben Sie jetzt viele Möglichkeiten, wie Sie argumentieren können. Und dann kann man das Ganze noch in so einem Wirkungshomomorphismus beschreiben. Das mache ich jetzt nur als kleine Bemerkung. Dazu gehört eine Wirkung oder Operation, so nennt man das dann häufig Sigma. Das ist dann eine Abbildung von G in die Automorphismengruppe von V, die oft mit GLV bezeichnet wird. Oder eine Automorphismengruppe. Die weist jedem Gruppenelement das entsprechende Sigma zu. Und die ist ein Gruppenhomomorphismus. Und die Verknüpfungen sind hier bei der Gruppe G einfach die Verknüpfung, die G halt hat. Und hier bei GLV ist es die Hintereinanderstellung von Abbildungen. Und dann sehen wir, wie das alles zusammenpasst, diese ganzen Beschreibungen. Beispiel, Bemerkung und Notation. Ich hätte also das Bemerkungszeug auch später machen können. Der die Wirkung beschreibt, ist ganz oft eine gute Idee, vor allem dann, wenn man abstrakt argumentieren will und manche Rechnungen vermeiden möchte. Und ich denke gerne algebraisch und rechne eigentlich gerne nicht so viel rum, sondern argumentiere lieber. Gleichzeitig kann es auch total nerven, explizit mit Sigma und mit diesen Bildern, also Sigma Index G, Sigma Index H und so zu arbeiten und die immer so mitzuschreiben. Deswegen vereinfachen wir die Schreibweise. Diese Vereinfachung möchte ich dann in dem Beispiel auch schon benutzen. Wir vereinfachen, statt V hoch Sigma E schreiben wir einfach nur V hoch G. Das heißt, wir benutzen das Gruppenelement selber als Symbol für die Abbildung, die von dem Gruppenelement bewirkt wird. Das kann zu Fehlern führen, das kann zu Missverständnissen führen. Und ich nehme mal vorweg, einfach aus meinen Erfahrungen in der Vorlesung Algebra, jetzt wäre es die Algebra 2, die wir das machen mit den Gruppenwirkungen. Ich habe so gewisse Fehler, die gerne auftreten und auf die ich jetzt hinweisen möchte, damit die vielleicht weniger aufziehen. Wenn man sowas sieht wie V hoch G, dann könnte man auf die Idee kommen, ah, das ist Konjugation in der Gruppe. Das ist aber Quatsch. Denn V und G leben, jedenfalls wenn wir keinen weiteren Kontext haben, in verschiedenen Universen. V ist ein Vektor aus einem Vektorraum, G ist ein Gruppenelement aus irgendeiner Gruppe, die da rumläuft. Und es gibt kein gemeinsames Universum, wo wir beide leben, wo wir eine Gruppenstruktur haben, sodass Konjugation sinnvoll wäre. Also bitte nicht auf die Idee kommen, das wie Konjugation zu lesen, sondern im Abbildungskontext bleiben. Deswegen auch diese Schreibweise, die bei mir die Abbildungsschreibweise ist. Und wenn Sie nicht sicher sind oder wenn Sie in einem meiner Beispiele sich einfach innerlich die Frage stellen, Moment mal, ist das nicht einfach Konjugation, fragen. Im schlimmsten Fall ist es falsch, aber dann haben wir alle was gelernt. Na und Beispiele sind jetzt wieder, genau wie die ganze Zeit schon, aus der linearen Algebra motiviert. Aus der linearen Algebra. Also wirklich einfach von der vollen Automorphismengruppe eines Vektorraums. Und das ist so ein ganz natürlicher Kontext, wo alles stimmt, worüber ich gerade gesprochen habe. Wenn ich ein mathematisches Objekt habe, mit einer entsprechenden Struktur, hier ist es halt eine Vektorraumstruktur, und wenn ich dann die Automorphismengruppe davon betrachte, also die Menge aller strukturerhaltenen Abbildungen der Menge in sich selbst, dann wird daraus immer automatisch so eine Situation wie gerade, also bei der Vektorraumstruktur, dass der Vektorraum dann ein Modul wird für diese Gruppe. Das ist quasi einfach nur die gleiche Situation, etwas anders beschrieben. Und viele dieser Begriffe, die heute kommen, die kommen so aus dem Kontext. Naja, wir wollen halt kurz beschreiben, dass folgende 10 Dinge gleichzeitig gelten. Also hier halt ein Vektorraum, eine Gruppe und irgendwelche Beziehungen dazwischen. Und dann kann man sehr kurz ausdrücken, dass ganz, ganz, ganz viel Struktur da ist, die wir benutzen wollen. In der Übung können wir das dann noch vertiefen. Denn wenn wir uns einmal klar gemacht haben, wie das mit Matrizen funktioniert, und da waren wir letztes Mal noch, und ich will da jetzt nicht vorgreifen, weil ich sonst alles verrate, was wir uns da gemeinsam überlegen wollen, dann werden wir dahin kommen, dass wenn wir jetzt die Menschenzettel, sagen wir, der Vektorraum hat Dimension n. N ist natürlich 2. Dann kann ich jetzt ja die invertierbaren n kreuz n Matrizen anbieten, also GLNK, im Unterschied zu m, n kreuz nk, wo die Matrizen nicht invertierbar sein müssen, hier schon. Das ist eine Gruppe mit der Multiplikation von Matrizen. Und dann kann ich mir überlegen, und um das genau zu machen, brauchen wir halt das, was wir da eben besprechen wollen, deswegen führe ich es nicht aus, aber dann kann man sich überlegen, dass dieser Vektorraum V hier ein Modul wird für diese Gruppe von invertierbaren Matrizen. Das vertiefen wir in der Übung. Okay? Und das heißt, Sie kennen auf jeden Fall schon mehrere Beispiele, die sind alle aus der linearen Algebra motiviert. Tatsächlich gibt es so einen ganzen Zweig der Gruppentheorie, der sich damit befasst, dass man sehr, sehr viele Gruppen einfach nur als Untergruppen von solchen Matrixgruppen auffassen kann und dass man sehr viel Gruppentheorie verstehen kann, indem man Untergruppen von solchen Matrixgruppen versteht. Und es gibt eine Überschneidung zu dieser Vorlesung. Da werden wir das ab und zu mal zurückkommen. Naja, und jetzt kann ich das alles verallgemeinern. Warum soll ich nur eine Gruppe wirken lassen? Wir können ja mal kurz basteln. Wir haben jetzt unsere Gruppe G und so eine Wirkung auf einen Vektorraum V. Das heißt, wir haben das V ein G-Modul ist. So. Letztes Mal haben wir gesehen, wie man aus dieser Gruppe zusammen mit irgendeinem Körper, und jetzt nehme ich mal den, zu dem V gehört, eine Algebra basteln kann, die Gruppenalgebra. Also bastel ich jetzt die Gruppenalgebra G. Und
macht ihr eigentlich mit V? Kann ich da eigentlich was Sinnvolles definieren, sodass nicht die Gruppe auf dem Vektorraum wirkt, sondern dass die komplette Algebra auf dem Vektorraum wirkt? Und die Gruppe macht das, was sie vorher gemacht hat, aber dann muss ich irgendwie erklären, was machen die anderen Leute. Die Entsprechung wäre, in der Algebra, dass wir nicht nur GLLK auf dem Vektorraum wirken lassen, sondern die volle Matrizenalgebra M, N kreuz N. Und dann müssen wir uns nur überlegen, wie dem alles jetzt sinnvoll aus. Das sehen wir später noch, wie das exakt geht. Aber ich möchte einfach nur motivieren, dass es sinnvoll sein kann, sich nicht nur Gruppenwirkungen auf Vektorräumen anzugucken, sondern auch die Wirkung von Algebren auf Vektorräumen. Es ist also genauso sinnvoll, sich zu fragen, wann V ein A-Modul ist für eine Algebra A. Da braucht man dann halt noch ein paar mehr Rechenregeln. Aber im Prinzip ist die Idee die gleiche.
Und da wir beides brauchen, führe ich beides ein und dann gucken wir, wie wir hin und her kommen. Und warum es dann später reicht, sich auf eine von beiden Definitionen zu konzentrieren. Hierfür brauche ich jetzt unsere Generalvoraussetzung. Da war K ein Körper und A eine endlich dimensionale, assoziative K-Algebra mit 1-Element. V ist wieder ein Vektorraum, das schreibe ich nochmal dazu, über den gleichen Körper K, über den auch die Algebra definiert ist. Ein K-Vektorraum V heißt A-Modul genau dann, wenn gilt. Und jetzt kann ich auch wieder diese verschiedenen Beschreibungen nehmen und das mehr oder weniger abstrakt formulieren. Die abstrakte Formulierung ist, dass jedes Element der Algebra eine Abbildung bewirkt von V nach V, die sich, und diese Art, eine Abbildung zu bewirken, soll sich mit allem vertragen, was da rumläuft. Heißt also, die Vektorraumstruktur soll erhalten bleiben, das heißt, ich möchte Endomorphismen bewirken, und ich möchte, dass diese Art, Abbildung zu bewirken, mit allen Verknüpfungen verträglich ist, die was mit der Algebra zu tun haben. So, das ist jetzt viel. Wir brauchen dann also sowas wie die Endomorphismus-Eigenschaft, das ist so wie GM1 und GM2, also gibt es dann AM1 und AM2. Und dann brauche ich insgesamt 4 Eigenschaften, die klären, wie die Algebra-Struktur sich zu dem Ganzen verhält. So, jetzt habe ich die abstrakte Version gesagt, hinschreiben tue ich nur die Rechenregeln. Für alle A, B aus A, Lambda aus K und, was brauche ich noch? Vektoren brauche ich noch, V und B aus V. Und wir haben 6 Eigenschaften. A-Modul 1, A-Modul 2, A-Modul 3, A-Modul 4, A-Modul 5, A-Modul 6. Und die ersten beiden sind die Vektorraum-Endomorphismus-Eigenschaft, das heißt, es ist analog zu GM1 und GM2. Ich hätte die Notation mit dem Sigma noch einführen sollen. Blick. Genau dann, wenn, das kann ich vielleicht reparieren, wenn ich da hinten ein Kästchen aufmache. Genau dann, wenn jedes A aus A eine Abbildung Sigma A von V nach V bewirkt. Das ist wirklich alles genau in der Definition oben. So, dass gilt. Und jetzt setzen wir fort hier oben mit diesem für alle AB und so weiter. Tut mir leid, es war jetzt noch so eingeschoben, aber so ist es wenigstens ordentlich. Ich wollte das nicht unten hinquetschen. Okay, jetzt kommen die ganzen Eigenschaften. V plus B in Klammern abgebildet mit Sigma A ist V hoch Sigma A plus B hoch Sigma A und ja, das ist die ganze Zeit weiterhin ein Sigma. Dabei halte ich den gleichen Buchstaben, einfach weil das jetzt immer für die Wirkung steht. Lambda mal V. Ach nee. Ah, jetzt verstehe ich warum. Nee, doch, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Alle Buchstaben sind so, dass man das zuordnen kann. Hab ich kurz selber verwirrt. Lambda mal V und Klammern, Sigma A ist Lambda mal Und das sind die Endomorphismus-Eigenschaften zusammen. Und jetzt kommt das ganze Verträglichkeitszeug mit der Algebra. Da halte ich mich auch ein bisschen an das, was wir oben gemacht haben. Statt GM3 brauche ich jetzt insgesamt 3 Rechenregeln, die mit den ganzen Verknüpfungen in der Algebra zu tun haben. Also einmal die Algebra-Addition, dann die Skalarmultiplikation für die Algebra und die innere Multiplikation der Algebra. Das sind 3 Rechenregeln. Und dann haben wir hier bei der Gruppe noch, dass das 1-Element wie die Identität wirkt. Unsere Algebra hat ein 1-Element, nach unserer Generalvoraussetzung 1, 2. Und da ist dann sinnvoll, dass ich da aussage, was das 1-Element macht. Und wir werden gleich sehen, dass das Konsequenzen hat. Es ist nämlich vieles parallel zu der Gruppendefinition, aber halt nicht alles. Und die Details sind subtil. Okay, machen wir die Verträglichkeit mit der Addition. Wenn ich V abbilde mit Sigma, wobei Sigma sich jetzt auf das Element A plus B bezieht, das heißt, ich schreibe jetzt in den Index bei Sigma A plus B rein, das ist dann die von A plus B bewirkte Abbildung, dann ist es dasselbe, als wenn ich die Abbildungen, die von A bzw. B bewirkt werden, addiere. Dieses Addieren kann ich machen in der Endomorphismen-Algebra des Vektorraums. Diese Addition ist sinnvoll. Deswegen unter anderem haben wir nochmal wiederholt, wie diese ganzen Verknüpfungen funktionieren. Das heißt, ich habe V hoch Sigma A plus V hoch Sigma B. V hoch Sigma B. So, das gleiche für die Skalarmultiplikation. Wenn ich mein Algebra-Element A mit Lambda verknüpfe, also Skalarmultiplikation mache, und dann die davon bewirkte Abbildung auf V werfe, dann soll das gleiche rauskommen, als wenn ich Lambda skalarmultipliziere mit der von A bewirkten Abbildung. Die Abbildung wäre dann Lambda mal Sigma A und die werfe ich auf V. Die werfe ich da übrigens drauf, indem ich das Bild von V unter der Abbildung bilde und dann das Ergebnis mit Lambda skalarmultipliziere. Das kann ich vielleicht gleich noch in Klammern dahinter schreiben. So, erstmal nur das, V hoch Lambda mal Sigma A. Und aus der Lina wissen wir, dass das gleiche ist wie Lambda mal V hoch Sigma A. Na, und dann haben wir noch bei der inneren Multiplikation in der Algebra, dass da dasselbe passieren soll wie bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen. In anderen Worten, V hoch Sigma A und das Ganze hoch Sigma B soll das gleiche sein wie V hoch Sigma A Kringel B, wobei ich jetzt mit Kringel die innere Multiplikation in der Algebra A bezeichne. Also zur Erinnerung, unsere Algebra hat ja diese Grundmenge A von Algebra-Leuten. Dann haben wir die Algebra-Addition plus die Skalarmultiplikation mal und die Multiplikation in der Algebra Kringel. So sah das aus. Und dann habe ich noch das 1-Element, was ich verarzten muss. V abgebildet mit Sigma 1 der Algebra soll immer V sein. So. Werden da auch Automorphismen gewirkt? Im Prinzip haben wir ja die gleichen Rechenregeln. Alles sieht so aus wie bei Gruppen. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr, weil die ganze Algebra-Struktur darüber läuft. Ja, und die Antwort ist im Allgemeinen nicht. Ob da ein Automorphismus bewirkt wird, hängt davon ab, ob das Element, das bei dieser Abbildung bewirkt, bezüglich der Algebra-Multiplikation ein Inverses hat. Und die Elemente der Algebra haben im Allgemeinen für die Multiplikation kein Inverses. Ne? Also das Einzelelement schon, vielleicht auch ein paar andere Leute. Aber im Allgemeinen haben wir bei der Algebra-Multiplikation eben gerade keine Inversen. Und das bedeutet, dass wir eben gerade nicht aus A in 5 und A in 6 zusammen schließen können, dass wir da bijektive Abbildung bewirken, anders als bei der Gruppe. Das haben wir nicht. Vorsicht, eine Gruppenstruktur haben wir nur bei der Addition. Das sagt uns aber einfach nur, dass wir halt auch den Null-Endomorphismus kriegen. So, das haben wir jetzt nicht gefordert, aber das folgt auch aus diesen ganzen Rechenregeln. Der Null-Endomorphismus wird vom Nullvektor, also vom Null-Element der Algebra, bewirkt. Aber ansonsten, das müssen wir vielleicht auch in Übung setzen, aber ich will einfach nur dazu sagen, so wie das hier aussieht mit der AG-Konstruktur, könnte es sein, dass wir Endomorphismen von V bewirken, bei denen das Bild eine kleinere Dimension hat. Das ist nicht verboten, das kann ja passieren. So wie es ja im richtigen Leben auch Vektorraum-Endomorphismen gibt, die nicht objektiv sind. So, das heißt, man könnte das total positiv sehen und sagen, aha, diese A-Modul-Geschichte lässt uns viel mehr Freiraum. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, auf unserem Vektorraum Abbildungen zu induzieren. Halt nicht nur objektiver.
Also Bemerkung und Warnhinweis.
Und ich kann hier genau wie oben auch wieder so eine Abbildung sieht man im Schreiben. So eine Wirkungsabbildung, aber ich lande jetzt halt nicht im GLV, sondern ich lande einfach nur im Endomorphismenring. Und das Ding ist dann auch kein Gruppenhomomorphismus, sondern ein Algebrenhomomorphismus. Aber ansonsten ist das alles analog. Und dass das ein Algebrenhomomorphismus ist, das steht quasi in diesen ganzen Rechnungen. Aber Beispiel und Warnhinweis, das machen wir jetzt. Und auch wieder Vereinfachung der Notation. Beispiel 1,7. Plusbemerkung, Plusnotation. Wir vereinfachen auch jede Schreibweise. Die Formel, wir schreiben V hoch A. In dieser Situation vereinfachen, also auch da, wenn wir die Bilder schreiben. Die Elemente von A bewirken im Allgemeinen keine Automorphismen von V, sondern nur Endomorphismen. Ein Beispiel wieder aus der linearen Algebra natürlich inspiriert ist, dass wir genau wie oben vorgehen, aber wir nehmen halt nicht GLV, sondern wir nehmen NKV und dann überlegen wir uns, naja, man nimmt die Elemente dieser Endomorphismen-Algebra und man wendet sie an, indem man einfach genau die Abbildungen auf die Vektoren anwendet, die wir halt gemacht haben.
Ja. Das heißt, das dritte Wort, der analog zu?
Analog zu oben. Ja, vielen Dank. Das ist nicht so gut geschrieben, das ist oben. Aus Mila wissen wir, und das vertiefen wir in der Übung, dass V ein NKV-Modul ist. Und wir haben schon darüber gesprochen, gestern kurz. Diese Endomorphismen-Algebra, die hat die Addition, Skalarmultiplikation und die Ineinanderausführung als Algebren-Operationen. Und jetzt kann ich aber anstatt über ganz konkret über diese Abbildung zu sprechen, kann ich auch über Matrizen sprechen, denn wir wissen aus der linearen Algebra, dass es bei Vektorraum-Homomorphismen so eine Entsprechung gibt zwischen den eigentlichen Abbildungen und Abbildungsmatrizen. Da muss man sich halt nur überlegen, wie das alles definiert ist und warum gewisse Sachen so eindeutig zugeordnet werden können, dass das geht und dass da wirklich Abbildungen rauskommen, aber das vertiefen wir in der Übung. Hier schreibe ich das deswegen nur kurz hin. Das ist auch ein Modul für M, N, N, K. Mit den Verknüpfungen Matrizenaddition, Skalarmultiplikation und Matrizmultiplikation. Und je nachdem, wie man jetzt die Operation definiert, ist das konsistent mit dem Beispiel von oben. Das möchte ich dann in der Übung auch noch ein bisschen genauer aufdröseln. Wir haben genug Zeit, um das zu machen. GLV liegt als Teilmenge in NKV drin und ist darin mit der Ineinanderausführung von Abbildungen eine Gruppe.
Und man kann diese Wirkung hier, also die mit der V1NKV-Modul wird, so definieren, dass es konsistent ist mit der Wirkung von GLV auf V. Und genau das gleiche können wir für Matrizen machen. Ja.
Was steht da, wenn wir unser Beispiel in 7 in der zweiten Zeile nach die, die?
Wie die vorher, VO A statt V. Nee,
na, darunter meine ich da.
Elemente von A.
Ach, Elemente. Das ist
abgekürzt. Ja, die Elemente von A. Ja, okay. Die bewirken im Allgemeinen keine Automorphismen von V.
Okay.
Sie werden sich ein bisschen an meine Schmiere gewöhnen und was wir aber auch machen können, wenn Sie das möchten, habe ich jetzt in der Algebra so ein bisschen etabliert. Wir können im StudIP eine Liste von Abkürzungen führen. Ich kann quasi anfangen und dann können Sie gerne erweitern, wenn ich das auch auffallen. Denn ich habe gewisse Standardabkürzungen, die ich immer verwende. Und ich habe mir angewöhnt, dann immer am Anfang einmal dazu zu sagen, was es ist und es dann irgendwann aber nicht mehr zu sagen. Und wenn man schnell mitschreibt, verstehe ich aber, dass man dann zwischendurch wieder über so Abkürzungen stolpert, vor allem dann, wenn ich sie nicht besonders ordentlich geschrieben habe. Das können wir also machen. Sie entscheiden, was Sie brauchen. Und dann können wir das gemeinsam einfallen.
Okay, das war Beispiel 1.7. Notation, bla bla bla. Und ja, dann kommt jetzt gleich ein hoffentlich kurzer Moment des freudigen Déjà-vu zu dem Vortrag, den wir gerade gehört haben. Im Arbeitsgruppenseminar, denn jetzt erzähle ich, was es bedeutet, dass ein G-Modul oder ein A-Modul treu ist. Was bedeutet, dass irgendeine Wirkung treu ist. Aber vorher muss ich wischen.
Naja. Wischen wir als Gruppenzeit ab. Denn für das, was gleich kommt, ist glaube ich sinnvoll, wenn wir die vielen dann präsentieren. Beziehungsweise der Algebra auf dem Modul treu sein, in dem Sinne, wie man halt sagt, dass Gruppenwirkungen treu sind. Damit ist eigentlich immer dasselbe gemeint, nämlich das einzige Element, was die identische Abbildung bewirkt, ist das Einzelelement. Bei einer Gruppe ist es klar, dass man das so definiert. Bei einer Algebra muss man vielleicht einmal kurz nachdenken, aber unsere AG-Primäre hier haben ja gerade immer ein Einzelelement und das bewirkt die identische Abbildung. Und dann ist natürlich dann zu definieren, dass das das Einzige ist. Also heißt treu, genau dann, wenn 1G, beziehungsweise für die A-Modul-Situation 1A, das einzige Element ist, dass die identische Abbildung IV auf V bewirkt. Nicht so hingehen mit Beispielen so viel, weil wir in der Übung, also weil ich mir wünsche, dass Sie die eine oder andere Glühbirne oder dass Sie den einen oder anderen Aha-Effekt selber erleben, wann eine Wirkung überraschenderweise treu oder nicht treu ist. In den Übungen, da möchte ich jetzt nicht so viel vorgreifen. So. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu im Kopf. Bei Gruppen. Ich muss darüber nachdenken, wie das bei Algebren ist, aber ich formuliere es mal für Gruppen, weil ich mir da sicher bin. Wenn wir bei Gruppen zu der Sprache gehen mit diesem Wirkungshomomorphismus Sigma, dann ist eine treue Wirkung genau dann vorhanden, wenn dieser Wirkungshomomorphismus injektiv ist. Denn als Einzelelement oder als identische Abbildung zu wirken, bedeutet ja genau, dass man im Kern dieses Homomorphismus gibt. So, das für die Spezies, die sich da sofort was vorstellen können. Und wem ist nicht klar, für wen soll ich nochmal ausbuchstabieren, was es bedeutet, dass man die identische Abbildung auf V bewirkt? Wer möchte das nochmal ausbuchstabiert haben? Ja?
eine Abbildung habe, die jedes Element von V auf sich selbst abbildet, dann muss es die sein, die vom 1-Element herkommt, in G bzw. in A. Das ist die einzige Möglichkeit. Schreibt also V aus V gleichzeitig. Geht das nur so? Sonst ist es ein bisschen ungenau. Es ist immer noch ein bisschen ungenau, aber ich habe es erklärt und kann damit leben. Ja, jetzt möchte ich diesen Faden da aufnehmen von vorhin. Ich habe ja vorhin motiviert, dass wir auch über Modulen für Algebren sprechen wollen, weil ganz natürlich mit jeder Gruppe so eine Algebra kommt, die Gruppenalgebra. Und jetzt werden wir sehen, wie G-Modulen und K-G-Modulen zusammenhängen. Denn ich weiß nicht, was Ihre Intuition sagt, wie natürlich Sie das finden. Jeder G-Modul ist automatisch ein KG-Modul. Man kann dann natürlicherweise so eine Wirkung der Gruppenalgebra definieren, die alles tut, was sie soll. Umgekehrt ist es, glaube ich, klar, denn wenn ich ein KG-Modul habe, dann schränke ich die Wirkung einfach auf G ein und habe dann alles, was ich brauche. Umgekehrt ist es interessanter. Wie erweitere ich die Gruppenwirkung konsistent mit der Algebra-Struktur? Das gucken wir uns kurz an und wir machen nicht eine Rechnung, keine Sorge. Ich sage nur, was passiert und wir entscheiden, ob wir vielleicht eine Rechnung machen. Aber es ist alles ganz natürlich. Wir machen jetzt 8. Und jetzt brauche ich irgendwie bessere Logistik hier. Damit Sie auch was sehen. Willkommen in Alter. Oh ja, oh ja. Ja, das ist alles sehr gut. Das ist 8. Sehr schön. Standardvoraussetzung. 1, 2. Das heißt, wir haben unsere Gruppe und so weiter. Dann gibt es eine Korrespondenz, eine 1:1 Korrespondenz tatsächlich zwischen G-Modulen und KG-Modulen. In anderen Worten, ist ein Vektorraum V ein G-Modul genau dann, wenn es ein KG-Modul ist. Und wir können sogar vorschreiben, wie. Das mache ich jetzt noch ein bisschen genauer. Jeder KG-Modul ist ein G-Modul. Ja.
Und uns dann Skalare genommen und dann einfach Linearkombinationen und Basiselemente gebaut.
Genau, wir haben erstmal abstrakt einen Vektorraum konstruiert, so wie gerade beschrieben, und dann haben wir eine innere Multiplikation definiert und das haben wir quasi naiv gemacht. Wir haben Linearkombinationen miteinander multipliziert, indem wir so stückweise ausmultipliziert haben und dann die Operation innerhalb der Gruppe benutzt haben. Ja, genau, so funktionierte das. Das habe ich wiederholt, weil nämlich dann hoffentlich das, was ich hinschreibe, sofort intuitiv Sinn ergibt. Ich brauche ein Element der Gruppenalgebra. Ich schreibe das mal direkt so als Linearkombination hin, wie wir es gerade besprochen haben. Das heißt, ich gehe die Gruppenelemente durch, meine Basisvektoren, und schreibe vor jedem einen Skalar, der als Index einfach das Gruppenelement hat, also diesen Basisvektor, zu dem es gehört. Jetzt brauche ich noch ein Element aus dem Vektorraum. Denn ich muss ja irgendwie sagen, was es bedeuten soll, oder ich muss erklären, wie ein Gruppenelement von A-Element
Ich muss erklären, wie ein Gruppenalgebra-Element, wow, das ist ein schwieriges Wort, ein Vektor aus dem Vektorraum V abbildet. Ich muss ein Bild hinschreiben. Da bin ich gerade damit beschäftigt, das zu machen. V unter A soll sein die Linearkombination, die rauskommt, wenn ich die gleichen Skalare nehme, die ich für mein Algebra-Element benutze. Und die schalte ich dann vor die Bilder von V unter den entsprechenden Gruppenelementen G. Also natürlicher geht es nicht, oder? Ich nehme die Linearkombination und ich ersetze einfach meine Basiselemente, also meine Gruppenelemente, durch die Bilder von V darunter und schreibe die Linearkombination hin und das ist mein Bild. Ich finde das ja natürlich. Dementsprechend ist der Beweis auch einfach nur in die eine Richtung hingucken, in die andere Richtung auf die A-Modul-Rechenregeln starren, sehen, dass die meisten automatisch gelten und entscheiden, wie viel Lust man hat, den Rest nachzurechnen. Das wird jetzt der Beweis. Also gucken wir mal, wenn wir auch Lust haben. Beweis für Lämmer, was ist das? 1,8. So, wenn wir ein KG-Modul haben, dann haben wir diese ganzen Rechenregeln AM1 bis AM6 für die ganzen Elemente der Gruppenalgebra, insbesondere für die Gruppenelemente selber, die liegen ja da drin, das sind unsere Basisvektoren. Und wenn wir jetzt alles, was hier steht, für die Gruppenelemente benutzen, dann wird das hier oben AM1 zu GM1, AM2 wird zu GM2, AM3 und AM4 spielt keine Rolle, weil wir ja jetzt die Gruppenelemente nicht addieren oder so, sondern wir gucken ja nur innerhalb der Gruppe, was da passiert. Also ignorieren wir die einfach. Wir sehen in AM5, wenn wir das auf Gruppenelemente anwenden, dass dann die Algebrenmultiplikation einfach nur die Verknüpfung innerhalb der Gruppe ist, denn so ist die Gruppenalgebra definiert. Also haben wir dann die Rechenregel für die innere Operation der Gruppe. Und das Einzelelement der Gruppe ist das Einzelelement der Algebra, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und deswegen haben wir entstehen GM3 und GM4 aus AM5 und AM6. So, darf ich das so kurz hinschreiben und ist das dann okay? Einverstanden? Ist V ein KG-Modul? Liefern AM1, AM2, AM5 und AM6 das V ein KG-Modul? Wow, das ist sogar doch noch ein ausführlicher Satz geworden. Hey! Und dann gucken wir gleich. Und hier? Umgekehrt. Da, das ist so ein bisschen puzzeln und hingucken und wir machen das zusammen. Sei umgekehrt. Was brauche ich für die Gruppenwirkung? Was sind meine ganzen Eigenschaften? Naja, ich brauche für die Gruppenelemente selber, dass wir eine Verträglichkeit mit der Addition im Vektorraum haben. Und jetzt müssen wir ausrechnen oder glauben, dass durch lineare Ausdehnung wir das dann für alle Elemente in der Algebra haben. Lass mich mal kurz sagen. Nächste Eigenschaft. Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Auch da, das haben wir erstmal nicht gegeben, wenn wir nur von der Gruppe herkommen. Das heißt, wir müssen irgendwie hoffen, dass die Art und Weise, wie wir diese Operation hier definiert haben im Lemma, dazu führt, dass wir diese Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation haben. Das ist also auch was, wo man vielleicht einmal kurz hingucken und drüber nachdenken muss. Genauso bei der Verträglichkeit mit der Addition. Muss man auch einmal da drauf starren, wie sich das dann verhält mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation. Und genauso bei AM5 und AM6. Also im Prinzip, na, ich würde sagen, AM6 kriegen wir sofort geschenkt, weil das Einzelelement der Gruppenalgebra das Einzelelement der Gruppe ist. Bei allem anderen muss man im Prinzip einmal hingucken, Was passiert, wenn ich jetzt wirklich zwei Algebra-Elemente nehme? Wie verhält sich das dann hier mit der Operation, so wie wir sie definiert haben? Also nach meinem Gefühl kann man das bei einigen dieser A-Modul-Eigenschaften sehen, was passiert. Aber ich möchte es Ihnen überlassen, wo Sie denken, doch, da möchte ich jetzt einmal die Rechnung sehen, denn ich bin mir nicht sicher genug. Tatsächlich sind die, bei denen ich finde, dass man vielleicht am ehesten nochmal hingucken muss, A3 und A4. Weil wir da ja wirklich innerhalb der Algebra so rumrechnen, dass man erstmal nicht sieht, wie das aus der Gruppenoperation folgen sollte. Aber wenn Sie was anderes sehen wollen, ist es auch okay. Da brauche ich jetzt einfach eine Ansage von Ihnen. Ich möchte nicht alles machen. Ich möchte nicht alles machen, ich möchte mich jetzt erstmal für eins entscheiden, nur damit wir nochmal sehen, was passiert wirklich, wenn man genau diese Wirkung hier, so wie sie definitiv anwendet. Und ich denke, wenn man eine Rechenregel gesehen hat, dann ist einfach was nicht anders geht. Welche möchten Sie sehen? Na, Vorschläge? Drei. Alle drei? Drei. Schauen wir, was die Zutaten sind. Wir brauchen einen Vektor aus dem Vektorraum und wir brauchen zwei Elemente aus der Gruppenalgebra. Das heißt, wir schnappen uns einfach so ein A, da können wir sogar die Notation übernehmen, die wir hier haben. Dann brauchen wir noch ein B, das müssen wir dann eben auch als Linearkombination so schreiben. Und dann gucken wir mal. Sein V, V und A und B aus der Gruppenalgebra. Und die Notation führe ich jetzt so ein wie drüben, also indem ich einfach die Linearkombination hinschreibe. A ist dann wieder die Linearkombination mit Koeffizienten Lambda E, indiziert mit den Gruppenelementen, also mit den Basisvektoren. Das gleiche mache ich mit E, aber die Koeffizienten nenne ich jetzt μ. Das heißt, ich habe μ E mal E und laufe wieder über die ganzen Gruppenelemente. Dann schauen wir, was passiert. Naja, wenn ich jetzt V abbilde und ich nehme für die Abbildung, das haben Sie ja drüben schon gesehen, da nehme ich jetzt schon diese abkürzende Schreibweise, wo ich nicht mehr das Sigma mitschleppe. Das heißt, ich interessiere mich jetzt für V abbilde mit A plus B. Das ist das, was ich jetzt machen möchte. Gut. Dann ist das jetzt V abgebildet mit der Summe dieser Linearkombinationen, die ich da jetzt nicht in den Exponenten schreibe. Was ich aber jetzt einmal hinschreibe in den Exponenten, ist die zusammengefasste Summe. Das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn das da einmal steht. Das heißt, jetzt rechne ich einfach in meiner Gruppenalgebra mit den Rechenregeln für die Additionen, die wir da haben. Und das ist einfach Rechnen in einem Vektorraum. Ich habe zwei Linearkombinationen und fasse die zusammen. Dann steht jetzt hier oben die Summe über alle Gruppenelemente. Und ich addiere jeweils die Koeffizienten, also Lambda G plus μ G. Lambda G G. Dieses neue Element ist jetzt mein neues Gruppenalgebra-Element, mit dem ich jetzt irgendwas auf diesem Vektor V mache. Und was ich auf diesem Vektor V mache, ist vorgegeben durch die Vorschrift für die Wirkung, die wir uns hier nämlich einmal formuliert haben. Also starren wir da kurz drauf. Ich bilde einen Vektor ab mit einem Algebra-Element, indem ich die Linearkombination hernehme, die das beschreibt. Und überall da, wo vorher die Gruppenelemente standen, also die Basisvektoren, setze ich die Bilder von V dahinter ein. So, dieses Rezept können wir jetzt einfach übertragen. Da steht hier die Summe über alle Gruppenelemente. Jetzt kommen die Koeffizienten, Lambda G und G. Und jetzt schreibe ich halt nicht G hin, sondern das Bild von V unter G. So war die Wirkung definiert. Das kann ich auseinanderdröseln im Vektorraum, denn im Vektorraum habe ich ja alle Rechenregeln, die man halt so in Vektoren hat. Diese Bilder hier, V und G, sind ja einfach nur wieder irgendwelche Vektoren. Schließlich ist V ein G-Modul. Also kann ich das jetzt aufdröseln, dann habe ich da die Summe stehen, über alle Gruppenelemente, Lambda G mal V und G, plus das Ganze für die Mühe. Und erneutes Draufstarren zeigt uns, dass diese große erste Summe hier
Das ist, was rauskommt, wenn ich auf dem Vektor V das Algebra-Element anwende, wo in der Linearkombination die Lambdas vorkam. Das war A. Also steht da V hoch A. Und der zweite Summand hier, der entsteht, indem ich auf V das Element anwende, wo die Koeffizienten Mü hießen. Das war B. Fertig. Und so funktioniert es die ganze Zeit. So ziehen wir die Skalare rein, da raus oder sowas. So funktioniert die Multiplikation. Das ist wirklich immer noch alles hinschreiben und dann ganz stumpf anwenden, wie die Wirkung funktioniert und dann irgendwie da zusammenfassen. Hat das geholfen, diese Einrichtung? Okay. Solche Sachen frage ich nicht in der Prüfung. In der Prüfung frage ich vielleicht, was die Gruppenalgebra ist. Also ich will einmal sehen, ob Sie gesehen haben, wie man die konstruiert. Aber dann ist völlig klar, dass wir natürlich über diese Entsprechung reden und dass ich nicht sehen will explizit, wie man da hin und her kommt, sondern man reicht mir, wenn irgendwie erklärt wird, naja, man hat halt hier diese Rechenregeln, so wirkt die Gruppe G, so wirken dann die Elemente der Gruppenalgebra, fertig. Und das reicht. Ich will nur einmal sehen, dass man strukturell verstanden hat, was da passiert.
Nur für den Fall, dass Sie sich jetzt kurz erschrocken haben und dachten, um Himmels Willen. Gut,
dann kommen wir zu einem sehr interessanten Begriff, wo auch wieder ganz viel Subtiles drin steckt. Denn jetzt wollen wir den Isomorphiebegriff erweitern und wollen damit einbeziehen, dass auch noch Sachen wirken. Die nächste Definition. Und wieder haben wir die Generalvoraussetzung. Und dann haben wir zwei A-Modulen, V und W. Das bedeutet, dass V und W Vektorräumen K sind und dass wir so eine Wirkung von der Algebra A darauf haben, die mit allem verknüpft ist, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Und jetzt möchte ich erklären, was es heißt, dass eine Abbildung von V nach W ein A-Modulhomomorphismus ist. Erklären, was die Philosophie dahinter ist. Und dann schreibe ich was hin, was man wirklich nachprüfen muss. Gehen wir zurück in die lineare Algebra. Was bedeutet es, einfach nur ein Vektorraumhomomorphismus zu sein, von V nach W? Was müsste ich dafür nachprüfen? Das ist schockierend einfach nach dem, was wir hier gerade die ganze Zeit besprechen. Ja, was brauche ich?
Dass wir Verträglichkeit mit Addition und Skalarmultiplikation haben, das heißt für Elemente V, W aus den jeweiligen Vektorräumen, beziehungsweise für, gut, jetzt haben wir von V nach W,
das heißt V1,
V2. V1, V2, dass die Summe, also dass es egal ist, ob ich halt erst die Summe bilde und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann die Summe bilde.
Richtig.
Und genauso, dass Phi von Lambda V das gleiche ist wie Lambda Phi von V.
Ganz genau so ist es. Vielen Dank. Für einen Vektorraumhomomorphismus brauche ich wirklich nur die Verträglichkeit mit diesen Vektorraumverknüpfungen, also mit der Addition und Skalarmultiplikation in den beiden Vektorräumen. Und das funktioniert alles, weil die über den gleichen Körper definiert sind. Und das steckt hier in diesem Homomorphismus. Also jeder A-Modul-Homomorphismus ist insbesondere ein K-Vektor-Homomorphismus von V nach W. Das will ich auf jeden Fall haben. Ja, aber jetzt steht ja nicht ohne Grund A-Modul. Ich will also irgendwie, dass dabei
erhalten bleibt und irgendwie respektiert wird, dass V und W eben auch noch Armoden sind. Das heißt, mein Vieh soll noch mehr können, als nur die Wettbewerbsstruktur erhalten. Es soll mit der Wirkung von A verträglich sein. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Logik bleibe, es ist egal, ob ich zuerst das oder das mache, es ist egal, ob ich zuerst bei einem Vektor V in V gucke, wie ein Algebra-Element den abbildet, und dann kommt V und transportiert das alles nach W, oder umgekehrt. Das ist eine krasse Verträglichkeitsanforderung. Ich will also haben, V ist ein Vektorraumhomomorphismus von V nach W. Das ist meine Notation dafür aus der linearen Algebra, HomK VW. Und zusätzlich für alle V aus V, A aus A gilt, es ist egal, ob ich zuerst V mit dem algebraischen Element A abbilde und dann mit Phi, oder ob ich zuerst V mit Phi abbilde. Und jetzt ist wichtig, dass halt W auch ein A-Modul ist, sodass es überhaupt sinnvoll ist, dieses Bild V und Phi noch mit A abzubilden. Für die Spezies, wenn Sie gerne in diesen Wirkungshomomorphismen denken, dann kann man das auch anders schreiben. Dann kann man das nämlich schreiben als für alle A aus A gilt Phi. Hallo. Für alle A aus A gilt, wenn ich zuerst Sigma A anwende und dann die Abbildung Phi, jetzt muss ich in der Abbildungssprache bleiben, jetzt brauche ich Sigma, dann ist es das gleiche, als wenn ich zuerst Phi anwende und dann Sigma A. Vorsicht, Warnhinweis, ich verwende jetzt den Buchstaben Sigma einmal für die Wirkung von A auf V und einmal für die Wirkung von A auf B. Wenn Sie für die verschiedenen Wirkungen verschiedene Buchstaben verwenden, dann muss das hier entsprechend angepasst werden. Also, aber so ist es halt schon wirklich. Deswegen hat es so nicht. Okay. Ganz viele verschiedene Perspektiven, je nachdem, was Sie mögen. Wenn Sie in Rechenregeln denken, steht alles da. Wenn Sie ein bisschen abstrakter und begrifflicher denken wollen, steht jetzt hoffentlich auch was da, was dann für Sie attraktiv ist. Und in Anlehnung an diese Notation für die Vektorraumhomomorphismen möchte ich die A-Monon-Homomorphismen auch mit einer Schreibweise abkürzen. Wir bezeichnen die Menge der A-Modul-Homomorphismen, ich kürze das jetzt großzügig ab, von V nach W mit, und das ist jetzt, wenn man mich kennt, super naheliegend, wie sollte es sonst heißen, Hom und A, V, B. So sieht es aus. Und wir merken uns, Hom A, V, B ist eine Teilmenge von Hom K, V, B. Aber je nachdem, wie kompliziert die Wirkung von A ist, können die beliebig weit auseinander liegen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich sowas sehe, dann hoffe ich immer, dass das, was man da definiert hat, irgendwie verträglich ist, mit Hintereinanderausführungen und sonst was für Zeug, falls man jetzt noch mehr Modulen hat, die rumlaufen. Dann befassen wir uns später. Ich dachte, und wir haben auch wirklich noch genug Zeit, erstmal möchte ich das jetzt noch, ich habe den Eindruck, dass ich die ganze Zeit so rein und rauszoome. Also jetzt haben wir wieder rausgezoomt und haben Algebren angeguckt. Möchte ich reinzoomen und möchte schauen, was ist, wenn ich jetzt G-Modulen habe für eine Gruppe G, da kann ich genau dieselbe Konstruktion machen. So, wenn ich zwei G-Modulen habe, V und W, kann ich auf genau die gleiche Art und Weise definieren, was es heißt, dass eine Abbildung von V und W ein G-Modul-Homomorphismus ist. Deswegen schreibe ich auch darunter gleich nur analog für G-Modulen, denn es ist komplett dasselbe. Ich will wieder einen Homomorphismus. Und ich will, dass er mit der Wirkung der Gruppe verträglich ist. Die Rechenregel ist genau dieselbe. Die Bezeichnung ist genau dieselbe mit einem G statt einem A. Analog, deswegen schreibe ich das abgekürzt hin. Analog für G-Modulen. Und die Bezeichnung ist dann HomG.
Wie ich schon angedeutet habe, machen wir gerade ganz viel, was einfach nur dazu dient, dass wir eine Sprache haben und dass wir gewisse Sachen sehr kurz fassen können. Das ist nicht der Hauptgegenstand der Vorlesung, sondern wir bereiten vor, was wir später machen wollen. Okay, diese speziellen Normalismen, wie gesagt, da muss ziemlich viel gelten, damit etwas ein A- oder G-Modulhomomorphismus ist. Wir nähern uns dem jetzt mit einem Unbeispiel. Ich wische ein bisschen und bereiten Sie sich vor, nicht auf ein Beispiel, sondern auf ein Unbeispiel. Denn ich finde, und bitte, Sie dürfen einfach Meinung sein, aber ich persönlich finde, dass bei solchen komischen Definitionen man manchmal mehr lernt, wenn man ein Beispiel sieht, wo das schief geht, als wenn man ein Beispiel sieht. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung vorweg. Vielleicht möchten wir das ja manchmal noch stärker abkürzen und möchten sowas sagen wie V und B sind als A-Modul isomorph oder so. Ne? Also klar, wenn man jetzt hier solche Homomorphismen definiert, dann kann man immer diese ganzen Einfügungen machen, Epi, Mono, Iso, sonst was. Habe ich jetzt nicht extra erwähnt. Aber am Beispiel von Isomorphismen, spätestens dann fragen Sie sich vielleicht, ja gut, wenn ich das jetzt irgendwie kurz sagen will, wenn ich also nicht sagen will, V und B sind A-Modul und es gibt einen A-Modul-Isomorphismus von V nach B, wie kann ich das kurz machen? So. V und dann irgendein Isomorphiezeichen. Das ist bei Tech, glaube ich, Kong. Und dann gibt es aber auch noch SimEck, wo man nur die Tilde und einen Strich hat. Und ich schreibe mal das eine, mal das andere. Aber das bedeutet immer isomorph. Dann ist aber immer die Frage, was für die Isomorphie ist gemeint. Wenn ich einfach nur V und B hinschreibe und als Vektorräume sind und ich ein Isomorphiezeichen mache, dann ist die natürliche Induktion isomorph als Vektorräume. So. In dem Moment, wo da noch so ein A dran steht, werden wir hellhörig und denken uns A. Das sind also A-Modulen und die sollen als A-Modul isomorph sein. Das heißt, es muss ein A-Modul-Isomorphismus geben von dem einen Vektor. Und das gleiche kann ich dann auch für G machen und genauso kann ich das mit so anderen Abkürzungen machen, wenn ich denke, dass ich die brauche. Aber ich glaube, in dieser Vorlesung brauche ich gar nicht so viel davon. Hier kommt das Unbeispiel. Ich hätte Ihnen das vielleicht nicht sagen sollen. Ich hätte vielleicht einfach anfangen sollen und so tun sollen, als sei es ein Beispiel. Das ist jetzt ganz klein. Mein Körper ist ein Körper mit zwei Elementen und die nenne ich 0 und 1. Solche Körper gibt es, denken Sie an Z-Modul 2Z. Das ist ein Körper mit zwei Elementen und ich vereinfache jetzt einfach nur die Schreibweise und nenne die Leute 0 und 1. Dann möchte ich als Vektorraum den Vektorraum k² bilden, das heißt, ich habe Tupel, wo die Einträge 0 oder 1 sind. Reihen k dieser Körper und dann brauche ich noch einen zweiten Vektorraum, dann nehme ich B, einfach als den Körper selber. Jeder Körper ist ja über sich selber ein Vektorraum, der nehme ich nun 1. Okay, also habe ich jetzt einen eindimensionalen Vektorraum über K und einen zweidimensionalen Vektorraum über K und die sind alle handlich und schön und wir wissen, wie man damit rechnet.
Jetzt brauche ich noch eine Gruppe und dann muss ich irgendwie sagen, wie die Gruppe auf V operieren soll und wie sie auf W operieren soll, damit wir genug Kontext haben. Ne? Dann machen wir das. So, okay. Die Gruppe sind 3, ist auch schön übersichtlich. Und jetzt muss ich noch irgendwie sagen, wie G operieren soll. Wenn ich den Nullvektor rausnehme und jetzt diese drei Vektoren noch übrig bleiben, dass ich dann auf denen einfach wie auf 1, 2, 3 wirken kann. So, das ist gemeint. Gut, und das ergibt Sinn. Insbesondere soll Null fest bleiben und bei der Gruppenwirkung muss der Nullvektor natürlich festgelassen werden, sonst ist es kein Null. Wissen wir eigentlich, wie die Gruppe auf W wirken muss? Gibt es da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten? Das habe ich nichts gesagt, ne? Ich habe nur gesagt, wie G auf V wirkt, aber nicht wie G auf W wirkt. Wie wirkt G auf W?
Ja, wir doch auch nur dann 2 Vektoren.
Den Nullvektor und 1?
Den 1-Vektor.
Genau.
Den Nullvektor werden wir wahrscheinlich wieder rausnehmen.
Beziehungsweise er muss festgelassen werden bei der Gruppenwirkung. Ah, okay. Denn sonst kann die Gruppenwirkung keinen Vektorraum Endomorphismus bewirken. Wir und was muss dann mit dem anderen Vektor sein?
Ich dachte, der muss dann erstes raten, war sozusagen, wie das auf Sym 1 wirkt. Aber,
ja, was ist Sym 1 sozusagen?
Ja,
was wird mit einem Element gemacht?
Das kann nur auf sich selber abgebildet
werden. Genau, alles wird auf sich selber abgebildet. Ja, wie hättest du es erklärt?
Können wir nicht auch alles auf die Null schicken?
Das wäre ein Endomorphismus, aber ist es auch ein Automorphismus? Wir haben ja eine
Gruppenwirkung. Ah, Automorphismus, ja, dann geht's nicht.
Ja, danke. Vielen Dank, weil das nämlich genau diese subtilen Kleinigkeiten sind. Ne? Wir haben eine Gruppenwirkung, wir bewirken Endomorphismen, aber die müssen bijektiv sein, weil wir sonst ja nicht haben, dass sich die Invertierbarkeit der Gruppenelemente auch niederschlägt in der Invertierbarkeit der bewirkten Abbildung. Haha, genau. Aber in dem Moment, wo wir es jetzt verändern würden und würden eine Algebra wirken lassen, dann dürfte auch der Nullendomorphismus bewirkt werden. Ja, deswegen vielen Dank für den Einwand. Gut, also operiere G auf V ohne 0 wie Sym 3. G muss auf G trivial wirken. Und mit trivial ist gemeint, jedes Element bewirkt die Identität. Und das ist erlaubt. Ich habe nicht gesagt, dass die Wirkung treu sein kann oder irgendwas. Hier ist sie es offensichtlich nicht. Jedes Gruppenelement wirkt gleich, nämlich langweilig. Okay. Jetzt schreibe ich eine Abbildung hin, die ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und wir gucken mal, was mit der Gruppenwirkung passiert. Sollen. Für alle Elemente aus V, dann wäre gesehen, das sind solche Tupel, also kann ich hier so Tupel XY hinschreiben. Aus V sei XY unter Phi definiert als die zweite Komponente. Ich mache Projektion auf die zweite Komponente und offensichtlich ist das eine Abbildung nach B. Das heißt, das funktioniert und Projektionen sind Vektorraumhomomorphismen. Das kennen wir hoffentlich aus der linearen Algebra. Insbesondere Vektorraumhomomorphismus. Und jetzt schauen wir mal, was da mit der Gruppenwirkung passiert. Ich habe ja
behaupte, das ist in meinem Spiel. Also behaupte ich, dass da anscheinend mit der Gruppenwirkung irgendwas schief geht. Dass die UPG auf den von 0 verschiedenen Vektoren von V wie so ein 3 wirken soll, ist die Wirkung insbesondere transitiv. Ich komme also jetzt bei diesen Vektoren V2, V3, V4 von überall nach überall hin. Jetzt suche ich mir einfach zwei Vektoren aus und will von dem einen zum anderen. Ich habe mich entschieden für den hier, 1, 0, und ich möchte gerne zu 0, 1 und ich finde ein Gruppenelement, was dazu macht. Mit der Eigenschaft, wie rum wollte ich es machen? 1, 0 geht auf 0, 1, genau. 1, 0 geht auf 0, 1. So eins gibt es wegen der Wirkung. Gleichzeitig gilt aber Folgendes. Wenn ich jetzt 1, 0 mit G abbilde und dann mit Phi darauf wirke, auf dem, wenn ich 1, 0, genau, wenn ich 1, 0 mit G abbilde und dann das Ergebnis, was ja immer noch im V liegt, mit unserem Vektorraum Homozyklus Phi abbilde, also mit unserer Projektion, was passiert dann? Naja, 1, 0 und Teil G ist dann 1. Wenn ich da jetzt projiziere, sagt die Abbildungsvorschrift, ich nehme die zweite Komponente, also die 1. Und jetzt machen wir das Ganze mal andersrum. Das heißt, ich nehme den Vektor, bilde ihn zuerst mit Phi ab und schaue dann, was mein Gruppenelement darauf bewirkt. Na, 1, 0 unter Phi ist wegen Projektion auf die zweite Komponente 0. Und hier ist der Witz, ich muss gar nicht wissen, was dieses Gruppenelement G ist, das 1, 0 auf 0, 1 wirkt. Denn jedes Gruppenelement bewirkt auf dem Vektorraum B die identische Abbildung. Das heißt, 0 muss auf 0 gehen. Und in einem Körper sind 0 und 1 immer verschieden. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel, das irgendwie systematisch zeigt, was bei total schönen Abbildungen schief gehen kann, sodass es also noch total schöne Vektorhomomorphismen sind, aber die sind eventuell nicht mit den Gruppenwirkungen verträglich. Und dieses Beispiel lässt sich ja, wie Sie sehen können, total einfach verallgemeinern. Das heißt, da geht wirklich großflächig was schief. Nein, wir können nicht einfach bei allen Gruppenwirkungen erwarten, dass die kompatibel sind. Und dass man dann da so G-Modul-Homomorphismen basteln kann. Ja, ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel, um zu illustrieren, dass es eine starke Eigenschaft ist, diese Verträglichkeit mit den G-Modulen sein, mit der Wirkung der Gruppe, die ist stark. Und dann in der Zeit. Was ich auch ein bisschen demonstrieren wollte mit diesem sehr einfachen Beispiel war, dass es manchmal schon reicht, sich so ganz fundamentale kleine Sachen zu überlegen, die bei Wirkungen gelten müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade uns innerhalb von einer Minute hergeleitet, dass es auf diesem kleinen Vektorraum W nur eine Möglichkeit gab, wie die Gruppe da wirken konnte, indem wir einfach nur benutzt haben, was festgelassen werden muss und dass dann da kein Freiraum mehr ist. Und da möchte ich Sie ermutigen, auch bei den Übungsaufgaben immer wieder so drüber nachzudenken, was weiß ich, was folgt aus der algebraischen Struktur, was muss festgelassen werden, welche Verträglichkeiten muss ich da haben, weil es ganz oft hilfreich ist. Ja, jetzt haben wir ganz viele Strukturen gesehen und Homomorphismen. Das nächste Interessante, was man sich dann angucken kann, sind Teilstrukturen. Was ist denn ein Teilmodul? Sehr natürlich. Wenn wir hier weiter algebraisch denken, dann sind ja so Teilstrukturen einfach immer Teilmengen, die halt
die große Struktur irgendwie selber schon tragen und damit verträglich sind.
Und genau so ist das hier. Schreiben wir also einfach, ups, rein.
Schreiben wir also einfach mal kurz hin. V hernehmen. Und ich denke, ich möchte das alles gleichzeitig auch für G-Modul machen. A-Modul. Beziehungsweise G-Modul. Dann möchte ich sagen, was es bedeutet, dass ein K-Teilraum, wenn ich also eine Vektorraumstruktur betrachte, gleichzeitig ein A-Teilmodul ist. K-Teilraum, das muss also erfüllt sein. Nicht irgendwelche Teilmengen, sondern wir brauchen schon die K-Teilraumstruktur. Ein K-Teilraum O, ein V, heißt A-Teilmodul. Da lasse ich das K tatsächlich mal weg. Normalerweise schleppe ich ja immer gerne alles mit, was irgendwie die Struktur beeinflusst. Aber da die Algebra A auch über den gleichen Körper K definiert ist, lasse ich das an der Stelle weg, sondern sage einfach nur A-Teilmodul, weil das die dominierende Struktur ist. A-Teilmodul von V. Genau, dann gilt, naja, da schon drinsteckt, dass es überhaupt ein Teilvektorraum ist, also ein Unterraum, muss ich jetzt nur noch irgendwie mit der Operation von A klarkommen. Und da reicht es interessanterweise, wenn man abgeschlossen ist. Es reicht, dass man bei der Wirkung von A da nicht rausfliegt. Bei A aus A, U aus U ist U unter A in U. Das reicht. Das ist total banal. Wir gucken gleich mal, warum das ausreichend ist. Und das heißt auch, dass wenn wir jetzt mal kombinieren, was wir schon so wissen, dass wir dann super leicht entscheiden können, ob eine Teilmenge ein A-Teilmodul ist. Das Teilraumkriterium sagt uns, wir brauchen Nullvektor da drin, wir brauchen skalare Vielfache da drin und wir brauchen Summen da drin. Okay. Und dann brauchen wir halt noch die Bilder unter A da drin. Das ist so einfach, dass es eigentlich schon zu einfach ist, um wahr zu sein. Aber überlegen wir mal kurz, was gehört denn dazu, wenn wir philosophisch rangehen würden, wir sagen, wir wollen, dass das Ding selber so eine A-Modulstruktur trägt. Ja, wir haben die Eigenschaften AM1 bis AM6 hier im Kopf. Das 1-Element wirkt überall als Identität, also auch auf U. Die ganzen Rechenregeln, die innerhalb von A gelten mit der Verträglichkeit, die gelten natürlich immer noch, wenn wir nur Bilder von Leutners U angucken. Und alle Rechenregeln, die in ganz V gelten für die Verträglichkeit mit der Wirkung von A, gelten natürlich innerhalb von U und sie sind sinnvoll bei allen Bildern in U. Es ist wirklich so einfach. Und das gleiche für G-Modul. Beziehungsweise E-Teilmodul. Genau dann, wenn gilt für alle G aus E, U aus O, ist U G. Es ist wirklich so einfach. Und dann werden wir Beispiele für sehen, dann möchte ich auch noch ein bisschen was für die Übung lassen. Aber jetzt ist das Schöne, dass man tatsächlich in Analogie zu Vektorräumen und Faktorräumen weiter vorgehen kann. Das ist also ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt in Gruppen arbeiten würde und dann immer noch weiter dann gucken müsste. In einem Vektorraum ist ja jeder Teilraum automatisch so, dass man eine Faktorstruktur bilden kann und dann da eine wohldefinierte Addition und Skalarmultiplikation einführen kann, sodass man da einen Vektorraum bekommt. Ne? Wenn wir uns kurz erinnern, wie war das in der Lina? Wir haben U und das ist ein K-Teilraum von V. Dann kann ich mir diesen Faktorraum angucken. Also die Menge aller, ich sag mal, verschobenen Teilräume, weil das irgendwie ganz anschaulich ist. Die Menge aller verschobenen Teilräume der Form U plus klein V, aus V kommt. Und dann kann ich da verknüpfen, indem ich Folgendes mache. U plus V1 plus U plus V2 der Teilraum, der verschoben wird um die Summe V1 plus V2. Total intuitiv. Und das ist alles super leicht zu zeigen, dass es wohl definiert ist und so, weil Vektorale bezüglich ihrer vektoralen Addition arische Gruppen sind. Und genauso ist Galerimultiplikation. Lambda-Mal, so ein verschobener Teilraum, ist dann halt der um das Lambda-fache verschobene Teilraum. So. Easy peasy, lemon squeezy. Und wenn man das jetzt überträgt auf unsere Situation, dann brauchen wir nur noch Verträglichkeit mit dieser Wirkung von A und dann haben wir wunderschöne A-Faktormodelle. Mal gucken, ob das wirklich so einfach ist. Ja, das vermute ich jetzt nimmer. Ich glaube, wir müssen auch gleich Schluss machen. Ja. Dann höre ich mit diesem Lemma auf. Dieses Lemma motiviert nämlich, dass man wirklich so eine Faktorstruktur basteln kann, die mit der Armungsstruktur verträglich ist. Und das werden wir dann wunderbar nächste Woche aufgreifen. Lemma 1 finden. Unter Voraussetzung 1, 2 nehme ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeug her. Sei V ein A-Modul. Und U ein Teilmodul. Dafür möchte ich dann später, glaube ich, auch eine Abkürzung einführen, so wie ich das in der linearen Algebra mache mit den K-Teilräumen. Da habe ich dieses kleine Gleichzeichen mit einem K an. Und für A-Teilmodulen können wir uns dann später, das schreibe ich aber dann ordentlich hin, auch so eine Abkürzung überlegen, nämlich dass man danach halt eine A dran schreibt, anstelle von K. Machen wir nächstes Mal ordentlich. Sein V ein A-Modul und U ein A-Teilmodul. Von V. Und jetzt definiere ich was. Wir definieren für alle V aus V und A aus A. Ja, die Idee ist jetzt, ich möchte in den Faktorraum gehen und möchte irgendwie sagen, was die Elemente der Algebra A mit den Elementen des Faktorraums machen. Da muss ich mir jetzt irgendwas Sinnvolles überlegen. Wir können ja kurz in die lineare Algebra zurückgehen. Da hatten wir sowas doch auch, ne? Also wenn man sich Abbildungsmatrizen später genauer anguckt und wenn man hin zu Normalformen möchte, dann macht man sowas doch auch, ne? Da hat man so ein Endomorphismus Alpha. Dann hat man alles hier drüben, also einen Teilraum und eine Faktorstruktur. Und dann will man sich doch auch überlegen, was soll es denn bedeuten, wenn ich sozusagen Alpha, also mit leicht missbrauchter Notation, wenn ich sozusagen Alpha oder die von Alpha induzierte Abbildung, was auch immer das heißt, auf Elementen des Faktorraums anwenden möchte. Weiß noch jemand, wie das ging?
Na? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand es gehabt hat, aber ich würde jetzt einfach denken, was mir am sinnvollsten erscheint, ist U plus V und Alpha.
Ja. Ach, witzig, in meiner Linie nimmt das relativ viel Raum ein, weil man so dann zu diesen Matrixblöcken kommt und dann zur Normalform und so. Vielleicht muss ich noch erst mal Linas Skript.
Es kann sein, dass die Notation einfach sehr anders ist.
Das kann sein, ja. Das ergibt Sinn, sobald man fordert, dass dieser Teilraum U unter dem Endomorphismus Alpha invariant ist. Also in dem Moment, wo man genau dasselbe fordert, was wir fordern für Teilmodulen, ergibt das alles Sinn und dann ist es wirklich die analoge Konstruktion, denn die Elemente von A machen doch nichts anderes, als Vektorraum-Endomorphismen zu induzieren. Ein Teilmodul zu sein heißt einfach nur, dass man unter dem induzierten Endomorphismus invariant ist. Das ist alles linear Algebra. Und dementsprechend definiert man dann auf dem Faktorraum einfach genau wie in der Algebra, was die Abbildung tut. Das heißt, U plus V unter A soll sein U plus V unter A. Dann behaupte ich, und zwar in Analogie zur linearen Algebra, dass da eine sinnvolle Wirkung der Algebra A auf diesen Faktorraum rauskommt und dass der Faktorraum dadurch selber zu einem A-Modul wird. So, mal gucken, ob ich das nächstes Mal beweise oder ob ich das als Übungsaufgabe lasse, weil man ja, wie gesagt, in der linearen Algebra irgendwie hoffentlich gesehen hat, wie das geht. Moment, ich schreibe das mal. Dann wird V U mit dieser Wirkung von A ein A-Modul. Und die nennt man dann den Faktormodul V-Modul U, genauso wie Faktorraum.
Und jetzt würde ich doch sagen, kann ich einfach mal ein Meinungsbild einnehmen.
Erste Frage. Wer wünscht sich einfach Zugriff auf mein komplettes Linear-Algebra-Skript, um zum Beispiel solche Sachen da nochmal nachlesen zu können und dann zu gucken, wie sah das in meiner eigenen linearen Algebra aus, falls es eine andere war, und das nochmal vergleichen zu können? Denn es ist kein Problem. Ich kann das Kurzskript einfach komplett hochladen hier in der Veranstaltung. Wie soll ich das machen?
Ja, ich würde das so.
Gut, dann mache ich das. Und dann suchen Sie, ich kann auch einen Hinweis geben, nochmal in der Ankündigung, welche Seiten das sind, auf die ich mich hier bezogen habe mit diesen invarianten Unterordnungen. So? Ich gehe mal in mich und überlege mir, ob ich das als Übungsaufgabe für Serie 2 stelle oder ob wir das einfach nächstes Mal am Anfang beweisen. Ich habe eine Woche Zeit, um mir das zu überlegen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Moment, um aufzuhören. Dann können Sie das ein bisschen sacken lassen. Okay? Bis nächste Woche.